Frohes Neues da draußen und herzlich willkommen zu unserem ersten Video im Jahr 2026. Ralf und ich, wir melden uns mit frischer Energie zurück und ich begrüße dich erstmal ganz herzlich, Ralf, zu unserem ersten Clip. Hi.
Hallo.
Ja, dann da draußen nochmal, mögen all eure Wünsche, Träume, Ziele und natürlich auch die Neujahrsvorsätze in Erfüllung gehen. Ralf, bist du denn gut reingekommen ins neue Jahr?
Absolut.
Wie hast du Silvester verbracht? Ist das spannend?
Mit wenig Menschen, was immer gut ist, und die sinnlose Ballerei hielt sich auch in Grenzen. Das heißt, mein Max, mein Hund, der war auch ganz entspannt. So soll es sein.
Sehr schön. Ja, meine haben es auch gut vertragen, haben die ein bisschen verbarrikadiert. Gut, Ralf, neues Jahr, neues Reglement der Formel 1, neue Autos, neue Motoren. So im Vergleich zu den Vorsaisons auch nochmal eine lockere Frage zum Anfang. Wie euphorisch bist du?
Ja, nicht so euphorisch. Ich warte jetzt ab, was da passiert. Es gibt ja viele Voraussagen, dass das ein Chaos werden könnte mit der Technik, aber ich gebe denen eine Chance. Jetzt gucken wir mal, ob das wirklich so ein Chaos wird, was die Unterschiede der Batterieladungen auf einer Runde betrifft und so weiter und so fort. Die Autos sind ja jetzt ein bisschen kleiner geworden und das heißt, die Straße wird dann breiter, was zum Überholen vielleicht ganz gut ist. Aber das ist alles nur Theorie. Mich macht ein bisschen stutzig, dass die ersten Testfahrten unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden müssen. Das zeigt nicht gerade von Selbstbewusstsein, was das Vertrauen auf die neue Technik betrifft, sagen wir mal so.
Die Formel-1-Ausstellung jetzt im OBEX in Oberhausen. Erleben Sie Adrenalin pur, tauchen Sie ein in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Formel 1. Jetzt Ticket sichern unter f1-ausstellung.de.
Ja, genau, 5 Tage testen sie in Barcelona, keine Medien vor Ort. Generell, ja, wird das alles privat gehalten? Was denkst du, was wird da so trotzdem durchsickern? Was wirst du da so erfahren?
Ja, mal schauen. Da wird schon was durchsickern. Da wird auch dann jeder Rennchef versucht, sich gut darzustellen.
Ja, also von Mercedes und Honda, die Videos, die fand ich gar nicht so schlecht vom Klang. Gut, vielleicht überarbeiten die auch sowas dann für Social Media, fürs Netz. Was sind so deine Eindrücke von den ersten Soundproben im neuen Jahr? Also von den neuen
Motoren? Also ich hab keinen Seitenspett bei Lonely Heart Club Band LP gehört. Also wo man weiß, das ist jetzt ein Meisterwerk. Das ist halt einfach nur Motorsound und selbst ein taubstummer Motor, der am Ende gewinnen würde, wäre jedem Fahrer lieber. Also wie gesagt, das ist jetzt PR-Geknatter mehr nicht. Die Wahrheit ist auf dem Platz.
Ja. Ja, ich bin auch extrem gespannt, was da passieren wird, wie das ganze Racing sich entwickelt. Klingt ja alles auch ein bisschen fremdgesteuerter dann für die neue Saison. 24 Sekunden sollen sie irgendwie noch Vollgas fahren können mit dem Megajoule, die sie rekuperieren und abrufen dürfen. Also das ist doch alles ziemlich spannend, was da vorgeht. Kannst du dir vorstellen, wenn das komplett in die Hose geht, dass man das sehr, sehr schnell wieder kippt?
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allen Dingen, ich denke, die Formel 1 lebt in der eigenen Blase. Ich habe jetzt im Winter ein bisschen auch so Skispringen verfolgt, auch was da so in den Medien so los ist. Und da, wenn man das so verfolgt, dann ist das genauso in der eigenen Blase der beste Sport weltweit, wie die Formel 1 das gerne von sich gibt. Also ich glaube, die Formel 1 macht gerade einen Wendepunkt. Wenn das nicht funktioniert und das Reglement geht schon ein bisschen mehr in Richtung Formel E. Das muss man sagen, das wollte Audi so. Also es ist ganz sicher, dass Audi maßgeblich an diesem Reglement beteiligt war. Das war die Bedingung, dass sie einsteigen. Das weiß man mittlerweile. Jetzt müssen sie halt liefern. Und was Formel E betrifft, ja, da bin ich kein Fan von. Das geht schon wirklich sehr auf Sim-Racing und ich finde, man sollte immer noch einen Unterschied haben zwischen der Königsklasse Formel 1 und irgendwelchen anderen Formeln und das sehe ich im Moment noch nicht. Und ich lasse mich aber gerne des Besseren belehren.
Ja, wenn so rein von Effizienz, von den Zahlen, wie viel sie elektrisch fahren können, nachhaltig ist ja schon alles irgendwie ganz gut, aber siehst du das auch so, dass wenn du nicht mehr so spät bremst?
Wenn der Fan noch nachvollziehen kann, warum jetzt ein Fahrer schnell ist auf einer Runde, dann ist es okay. Wenn er aber zu viele Parameter hat, die er beachten muss, warum der jetzt schnell war, der nicht, und warum konnte der überholen, der nicht, dann wird es zu kompliziert. Das muss man jetzt sehen.
Ja, und dann hört man da, dass es 4 Wochen vor jedem Rennen neues Reglement geben soll, also angepasste Energieeinstellungen praktisch pro Rennstrecke. Also das klingt auch schon mal super komplex.
Das klingt nicht gut.
Nee, und ich finde es eigentlich schon schwierig, also Lift and Coast und Co. Also muss in der Formel 1 nicht eigentlich der Fahrer mal so spät bremsen wie möglich?
Der Fahrer muss den Unterschied machen.
Ja.
Jetzt kann man sagen, ja, wenn einer das Reglement so versteht am besten mit seinen Mitteln, technischen Mitteln, das hat, dass er halt fähig ist, eine schnelle Runde mit der größtmöglichen Batterieleistung zu fahren, dann kann man sagen, ja, der hat es halt auch verstanden. Aber ich weiß nicht, ob das so richtig das ist, was die Fans wollen. Die wollen so die Asphalt-Cowboys auch noch haben, die auch die Technik beherrschen, aber am Ende der ein bisschen mutiger ist, ein bisschen mehr Fahrtalent hat, der sollte halt dann auch ein bisschen schneller fahren können. Und wenn das der Fall ist, ist okay. Wenn das nicht der Fall ist, ja, dann kann man ja, wie Niki Lauda ja mal gesagt hat, auch jeden, und ich liebe die Tiere, Affen ins Auto setzen, und das darf nicht passieren.
Ja. Generell haben wir da auch schon so ein bisschen was gehört. Mercedes soll da so einen Verdichtungstrick haben. Auch Red Bull Powertrains, soll er ähnlich nacharbeiten. 15 PS soll das bringen. Bei Ferrari hört man was von einem dualen Setup, was sie da probieren. Also einerseits Stahlzylinderköpfe, Aluminiumzylinderköpfe. Bei Honda hast du gesagt, die machen was Eigenes mit der Batterieschaltung. Man hört da schon viele Details raus. Weißt du jetzt mittlerweile sogar noch mehr, und wie ist so ein bisschen deine Prognose vor den Testfahrten, wer da vielleicht den Stein der Weisen findet?
Wenn einer den Stein der Weisen findet, dann ist das so ein Vorteil, vermutlich wie Brown GP 2009 hatte. Und der Vorteil war in der ersten Saisonhälfte so groß, dass sie so viel Vorsprung schon hatten, dass die WM praktisch entschieden war mit Jenson Button. Wenn das passiert, dann, oh Gott, was. Ich habe jetzt auch keine Zahlen und Daten. Meine Erfahrung sagt mir aber, dass bei so einem technischen Reglement, was auch den Antrieb betrifft, so eine Firma wie Mercedes natürlich schon viel Erfahrung hat und eigentlich am wenigsten falsch machen kann. Audi, wie gesagt, muss liefern, weil sie haben praktisch das Reglement geschrieben. Das heißt, sie müssen den Vorteil, den sie da haben oder von sich glauben zu haben, jetzt auch umsetzen. Werden wir sehen. Normal muss ein Automobilkonzern, ein Deutscher, mit am meisten fähig sein, diesen Art Antrieb zu beherrschen. Bei Ford gibt es ein Fragezeichen, was können die überhaupt? Was zusammen mit Red Bull, Ferrari wissen wir, mal hü, mal hot. Was haben wir da noch? Honda ist für mich so ein bisschen das Dark Horse, also das Fragezeichen, dass, wenn das wirklich funktioniert mit ihrer anderen Philosophie, dann könnte die einen riesen Vorteil haben. Und ich meine, sie haben Aston Martin jetzt als Partner mit einem Design-Genie von Adrian Newey und Alonso, der immer noch Auto fahren kann und auch nicht der dümmste von denen allen ist, was so das Beherrschen von Technik betrifft. Also, das könnte die Spannung verursachen, dass Honda jetzt so ein bisschen, wie du sagst, den Stein der Weisen gefunden hat und Mercedes auch sehr gut ist. Und dann wird es halt spannend, wie die anderen dagegen halten können. Und da ganz spannend ist natürlich, wie lange Mercedes es noch leisten kann, hinter McLaren herzufahren, weil die haben nun mal auch die Mercedes-Motoren. Und es gibt schon Stimmen in Stuttgart, die sagen, wir müssen die eigentlich loswerden, damit wir auch mal wieder Weltmeister werden können. Also da gibt es schon einige spannende Fragen, weg von dem Reglement. Und wenn Red Bull überhaupt nicht funktioniert, dann wissen wir, dass Verstappen entweder aufhört oder woanders hingeht. Das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen.
Ja, der auch gesagt, dass er es davon abhängig macht, wie jetzt das Racing halt und diesem neuen Reglement ist. Max.
Also es gibt viele Möglichkeiten. Wenn der überhaupt keine Lust mehr hat, dann hört er auf. Da bin ich mir sicher. Wenn der aber Lust am Fahren hat, aber das Auto nicht gut genug, dann will er weitermachen. Aber da, wo er konkurrenzfähig ist. Und wenn das nicht Red Bull ist, dann würde er da woanders hingehen. Ich meine, er fährt ja schon Mercedes GT3 und man darf nicht blauäugig sein. Das ist schon eine erste Verbindung, auch wenn das mit der Formel 1 nichts zu tun hat. Also da würde ich schon sagen, das spielt schon eine Rolle, warum man sich Mercedes GT3 Autos ausgesucht und umgekehrt. Ich glaube, da will jemand zeigen, wie gut er auch in der Entwicklung eines GT3 Autos ist und mal zeigen, dass er nicht nur Gas geben kann, sondern auch entscheidend ist, ein Team in die richtige Richtung zu lenken. Das darf man nicht unterschätzen.
Ja, genau, mit dem Mercedes ist er nächstes Jahr unterwegs. Kannst du dir vorstellen, oder also das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, wenn du jetzt schon das GT3-Thema aufmachst, findet ja an einem Nicht-Formel-1-Wochenende statt. Allerdings die ganzen NLS-Rennen davor, die man ja auch als Vorbereitung bräuchte, auch das Qualifikationsrennen. Wie stufst du das ein, dass wir Max Verstappen, obwohl er dann diese ganzen Tests vorher verpassen würde, beim 24-Stunden-Klassiker teilnimmt?
Die Antwort hat er ja wohl bei seinem ersten Auftritt gegeben. Da hat er jetzt auch nicht so viel Vorbereitung gehabt. Also, wenn der Lust hat, da zu fahren, dann fährt er und er würde auch maximale Leistung bringen. Da bin ich mir sicher. Und es wäre jetzt auch nicht clever von ihm, jetzt schon zu sagen, offiziell er fährt, weil ich glaube, er will fahren. Das ist sein Wunsch und sein Ziel und er redet jetzt diplomatisch ein bisschen. Ja, mal gucken, wie der WM-Stand ist oder so. Aber ganz ehrlich, wenn der gut ist in der WM, dann fährt er da. Und wenn er ganz schlecht ist, fährt er auch da. Also was soll passieren, dass er nicht da fährt? Ich bin mir sicher, wenn der wird das machen. Und der Nürburgring würde ihm den roten Teppich ausrollen, das ist auch klar.
Da wird dann wieder was los sein, in der Eifel.
Ja, dann fahre ich nach Zandvoort an dem Wochenende, weil da bin ich allein am Strand.
Das stimmt. Gut, ja, neues Reglement Formel 1, da warten wir jetzt einfach mal ab, was da passiert. Der Ralf Schumacher hat ja bei uns im Video gesagt, dass es vor allem so für die junge Generation ist, die sich viel mit Simulator-Kram und so befassen, dass man sich da so einen kleinen Vorteil verschaffen kann. Siehst du das genauso? Und das spricht ja dann auch gegen so einen Lewis Hamilton, der sich eh schon bei Ferrari schwer tut. Übrigens heute Geburtstag hat, 41 Jahre wird er alt. Wie stehst du zu dieser Aussage von Ralf Schumacher?
Ja, ich gehe da mit. Und zwar nicht nur, weil das für ihn jetzt ein neues Reglement ist, sondern weil er sich ja schwer getan hat, schon mit dem alten Reglement, mit dem Ferrari klarzukommen. Man hat halt gemerkt, er war ein bisschen überfordert, was das seine Umwelt betrifft. Er war so mit dem Auto fokussiert und konzentriert, dass er halt auch viele gelbe Flaggen nicht gesehen hat und da Strafen gekriegt hat, die er vorher nicht gekriegt hat, weil er halt viel umsichtiger gefahren ist. Und er war einfach so in seiner eigenen Welt drin mit dem Ferrari, dass das schon sehr schwierig war, außer das Fahren selbst noch viel, viel mitzubekommen. Und das ist natürlich zum Beispiel ein Unterschied zu Max Verstappen oder auch, glaube ich, im Alonso, die viel, viel automatisierter fahren und über den Tellerrand des eigenen Fahrens weit hinaus gucken können. Und das ist natürlich dann ein Riesenvorteil, wenn so ein Reglement noch mal komplizierter geworden ist.
Ja. Einer, der sich auch damit befassen muss, wieder in der Formel 1 dabei ist, bei Cadillac dann, bei unserem neuen Team, da haben wir auch wieder 22 Autos im Grid. Das ist Sergio Perez, gemeinsam mit Valtteri Bottas fährt er da. Ja, Sergio Perez, er war jetzt in einem Podcast unterwegs und hat da einige Sachen rausgehauen. Also er hat gesagt, zu seiner Red Bull-Zeit, es war der undankbarste Job, den man haben kann, bei Red Bull Teamkollege von Max Verstappen zu sein. Und er war mal der Buhmann praktisch, ob er mal besser war oder schlechter als Verstappen. Und er hat auch gesagt, dass er aus dem Gespräch heraus von Horner halt dann auch wusste, egal wen man da als Nachfolger platziert, man wird sie allesamt neben Max Verstappen verbrennen. Und was jetzt noch dazu kommt, was er auch noch gesagt hat, Helmut Marko soll seinen Aussagen nach einen Psychologen arrangiert haben, der 6.000 Pfund pro Stunde gekostet hat, den Red Bull ihm bezahlt hat, damit er halt so ein bisschen auch aus diesem Megaformloch rauskommt. Erstmal, was weißt du darüber und wie siehst du diese ganzen Aussagen von dem Sergio Perez?
Ja, ich glaube, dass die das gemacht haben, weil Red Bull ist sehr professionell und versucht halt das Beste aus allem herauszuholen. Und wenn sie glauben, dass ein Psychologe gut war für Perez, dann haben sie das genutzt. Aber ja, die Frage ist eher, wenn er den nicht gehabt hätte, wo wäre er dann gelandet? Also war das jetzt gut oder schlecht? Aber dass er jetzt versucht, sich besser darzustellen, als er war. Wobei, so, er war ja gar nicht so schlecht. Er hat ja auch Rennen gewonnen als Teamkollege von Max Verstappen. Aber auch à la longue ging er natürlich genauso unter wie alle anderen auch. Das ist auch jetzt eine spannende Frage mit den neuen Autos, die auch Max erstmal lernen muss, wie der Hatscher jetzt gegen ihn abschneidet, weil das ist die große Chance jetzt, dass beide bei Null beginnen. Das war bei den anderen natürlich, wo Max schon die Reputation hatte, dass im Team, wo das, die praktisch alles gemacht haben, damit er sich im Auto wohlfühlt, da ist jetzt Hatscher Chance, nicht gleich hinterher zu hinken. Aber er fährt mit dem besten Rennfahrer, Formel-1-Fahrer aller Zeiten und als Teamkollegen, und das ist halt nicht einfach. Und das hat Perez ja auch zu spüren bekommen.
Ja, hat Javel da so ähnliche Worte wie Liam Lawson, sagt auch, erstmal ein bisschen reinfinden, vielleicht kann ich dann irgendwann mal mithalten, aber er rechnet jetzt nicht damit, dass er direkt auf Augenhöhe mit Verstappen fahren kann. Aber wie du schon gesagt hast, es ist eine gute Chance, weil das ein Auto ist, was Verstappen nicht in- und auswendig kennt. Perez auch noch gesagt hat, das ist aber halt natürlich weiterhin ein reines Verstappen-Team, und Horner hat ihm auch gesagt, wir setzen auch nur ein zweites Auto ein, weil wir es halt müssen. Das macht es natürlich dann wieder schwerer, wenn man solche Aussagen hört. Da gibt es natürlich auch schon Stimmen im Netz, die sagen, ja gut, wenn das wirklich so ein reines Verstappen-Team ist, wenn der jetzt zu Mercedes geht, zu Ferrari oder sonst wohin, dann wird er sich nicht so leicht tun gegen seinen Teamkollegen. Wie stehst du zu dieser These?
Natürlich ist es auch für Max Verstappen schwieriger, in ein anderes Team zu gehen, wo die Weichen schon gestellt sind, wo er vielleicht auf einen Teamkollegen trifft, in dem Fall wäre es George Russell oder Antonelli, die jetzt schon ein bisschen länger mit dem Team dabei sind. Aber das wäre für ihn ja auch eine Herausforderung. Im Gegenteil, es wäre ja dann nochmal für ihn eine Sache zu beweisen, dass er auch Auswärtsspiele gewinnen kann, nicht nur zu Hause. Also darüber hätte ich keine Bedenken. Das hat man ja auch gesehen, wie er auf der Nordschleife schnell klarkam und ein ganz anderes Auto, ganz anderer Rennwagen und eine ganz, ganz schwierige Strecke und zack war er da. Also ich denke, da muss man sich keine Gedanken machen. Das ist halt ja ein totales super Naturtalent und Anpassungsfähigkeit. Da mache ich mir keine Gedanken.
Okay. Kannst du dir auch vorstellen, dass es bei Verstappen im Laufe der Saison sowas wie Motivationsverlust in der Formel 1 geben könnte, wenn ihm dieses Reglement und das Racing überhaupt nicht passt? Er sich ja dann auch ein bisschen diesem 24-Stunden-Rennen vielleicht widmen könnte. Ist das dann vielleicht auch eine Chance für Hadjar oder ist das Schwachsinn, weil Verstappen immer alles gibt?
Also er wird, auch wenn er ein Auto nicht mag, das Maximale aus dem herausholen wollen. Es geht aber hier um Fahrspaß. Wenn er das Maximale herausholt, aber dabei nichts empfindet, also keinen Spaß mehr hat, dann traue ich ihm schon zu, dass er sagt, nee, das ist jetzt nicht meine Formel, wenn das so weiter bleibt, dann mache ich lieber Dinge, die mir mehr Spaß machen. Ich will nichts mehr beweisen, ich muss nichts mehr beweisen. Er würde natürlich jeden Rennsieg auch mitnehmen und wenn die dann dazu führen, dass er irgendwann Rekordweltmeister ist, dann ist gut. Aber das würde er nur machen, wenn er auch den Fahrspaß dabei hat. Das muss man ihm einfach glauben und ich glaube ihm das.
Gut. Ja, Christian Horner habe ich ihm auch schon ein paar Mal erwähnt. Nehmen wir den auch mal mit rein. Da hast du ja jetzt auch noch mal ein paar exklusive Infos rausgehauen. Also er soll ja in die Formel 1 zurückkehren, will an Alpine Anteile kaufen, gibt aber auch noch ein anderes Team, was er da im Visier hat. Was weißt du denn darüber? Wie soll das Ganze aussehen? Was sind das für Gelder? Was will er für eine Macht? Und was hätte er dann für eine Rolle?
Fangen wir mal so an. Man sieht sich im Leben immer zweimal und das Problem hat Christian Horner. Der will mit allen Mitteln zurück, aber nicht mehr als Angestellter, sprich Teamchef, sondern als Mitbesitzer. Wie viel Anteile er auch immer hat, er will nicht mehr die alte Rolle haben, er will aber in die Formel 1 zurück. Da gibt es zwei Möglichkeiten für ihn im Moment. Das eine ist, was du gesagt hast, bei Alpine die Anteile der amerikanischen Gruppe zu kaufen, also die Hollywood-Gruppe, sage ich mal. Und da hört man ja, die sind auch nicht zufrieden, weil Letzter in der Teamwertung zu sein, ist jetzt kein amerikanischer Anspruch, auch nicht der. Also die wären bereit zu verkaufen und würden auch einen Gewinn machen, weil das Team, obwohl die Leistung nicht gut war, natürlich im Wert gestiegen ist. Dafür hat die Formel 1 jetzt gesorgt, noch, weil das wird nicht mehr so in Zukunft sein. Da werden die Werte der Teams, wenn das ganze Gesamtpaket ein bisschen stockt, natürlich nicht teurer werden, sondern eher nach unten gehen. Das heißt, jetzt ist so irgendwie meiner Meinung nach der Zenit erreicht, zu verkaufen, weil wenn man noch länger wartet, macht man nicht mehr den Gewinn, den man jetzt hat. Also das wäre die Möglichkeit, die Anteile zu übernehmen mit anderen amerikanischen Investoren, die er anscheinend hat. Deshalb war er auch in New York. Das ist der Plan A. Dagegen spricht, so ganz willkommen ist er auch bei Alpine und Renault nicht. Lassen wir mal Flavio Briatore weg. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, da Horner ja der Erzfeind von Mercedes und in dem Fall personalisiert Toto Wolff war die letzten Jahre und Alpine ja jetzt das erste Jahr mit dem Mercedes-Antrieb fährt, will man die jetzt nicht gleich vergraulen oder man will nicht, dass es bei denen sauer aufsteht, dass man gleich einen Christian Horner mit in Bord nimmt. Das heißt, ich habe gehört, bis September 2026 wird bei Alpine gar keine Entscheidung getroffen. Also so lange müsste er schon warten. Aber will er so lange? Und wollen die ihn überhaupt? Weiß ich nicht. Das zweite ist Aston Martin. Bernie Ecclestone zum Beispiel, sein Mentor, berät ihm lieber dahin zu gehen mit Investoren, die er hat, und da sich Anteile zu kaufen. Macht auch Sinn, aber da gibt es jetzt auch eine Krisenhürde, die heißt Adrian Newey, der ja im Moment kommissarisch Teamchef ist, aber noch viel mehr da im Team, sondern hat ja auch Anteile gekriegt und ist halt das Design-Genie. Also alle bauen auf Adrian Newey, der soll Aston Martin zum Weltmeister machen. Und da der ja wegen Horner, weil er sich mit ihm zerworfen hat, bei Red Bull wegging, glaube ich nicht, dass er es begrüßen würde, dass ein Horner in der gleichen Rolle wie er jetzt wieder zurückkommt, also als Anteilseigner. Da sehe ich eine Riesenhürde noch. Und das meinte ich, man sieht sich im Leben zweimal. Und Verstappen ist ja auch das erklärte Ziel von Aston Martin und von Newey, den 27 vielleicht zu kriegen. Also Horner bei Aston Martin, das wäre jetzt nicht gerade der Türöffner für Max Verstappen, wenn man die Vergangenheit bei Red Bull gesehen hat.
Das mit Alpine fand ich gerade noch ganz interessant. Bis Ende oder bis September soll da keine Entscheidung getroffen werden. Wenn jetzt aber diese Hollywood-Gruppe sagt, wir wollen verkaufen, kann da Alpine überhaupt was gegen machen?
Nein, das können sie nicht. Aber ja, da müsste ich die Verträge kennen. Mhm. Es gibt Verträge, da steht zum Beispiel drin, ja, also Toto Wolff, glaube ich, kann nicht an jeden verkaufen. Wenn jetzt so ein nordkoreanischer Diktator käme und sagt, ich kaufe jetzt seine Anteile bei Mercedes, glaube ich, könnte Mercedes sagen, nee, das geht jetzt nicht, da muss man sich schon absprechen. Also verkaufen können die, aber ob sie an jeden verkaufen können, ohne dass Alpine oder in dem Fall der Mutterkonzern Renault da einen Riegel vorschieben kann, glaube ich nicht. Ich glaube, da geht es schon um Absprachen am Ende, was sinnvoll ist.
Jetzt hast du schon gesagt, Christian Horner will genauso ein bisschen Macht, also Anteile. Kannst du dir trotzdem vorstellen, also Toto Wolff hat ja auch Mercedes-Anteile, dass er dann auch Teamchef gleichzeitig irgendwo, also bei Alpine zum Beispiel werden würde oder auch noch generell eine sportliche Rolle wieder einnehmen wird?
Das mag sein, weil er ja dann in dem Sinne kein Angestellter ist, sondern wie Toto Wolff eher Geschäftspartner, sage ich mal, und dann eine operative Rolle annehmen kann. Dann könnte ich mir das vorstellen, aber nur Angestellter nicht.
Genau. Okay, haben wir das auch. Abschließend, Ralf, würde ich gerne noch mit reinnehmen, der Türkei Grand Prix soll ja vor dem Comeback stehen. Vorangeschrittene Gespräche sollen es mittlerweile sein. Was weißt du darüber?
Ja gut, die Strecke da brach liegt und genutzt werden soll, die war ja immer ganz nett mit dem, auch der einen Superkurve 8, diese Doppellinks, die war genial. Also dass man am Bosporus versucht, die Formel 1 zurückzukriegen, das ist ja kein Geheimnis. Und ich meine, dieses ganze Image-Washing, was ja gewisse Staaten mit der Formel 1 zu betreiben, gilt ja auch dann für die Türkei. Also hätten die da schon Interesse dran und ich denke, das ist nicht unmöglich. Die Strecke selbst wird mir gefallen. Das Politische ist jetzt egal, das lassen wir mal weg, aber die Strecke selbst hätte es verdient.
Ja, absolut. Die hatte wirklich eigentlich alles, was eine Formel 1-Strecke braucht und wir hatten eigentlich fast jedes Jahr auch immer spannende Rennen, auch mal Regen dabei. Ich glaube, diese Corona-Rennen, die wir da hatten, eins davon, das war diese Rutschpartie. Ich meine, das war das erste, wo sie dann neu asphaltiert hatten. Ja, und Ralf Portimao kehrt zurück, ne? 27, 28 im Rennkalender. Die finde ich jetzt, ja, ist eigentlich auch eine spannende Strecke. Ist jetzt nicht so mein Favorite, aber wie siehst du das?
Ja, ist auch ganz nett, aber ist eher Mickey Mouse. Erinnert mich eher so ein bisschen an Ungarn mehr. Also, so aus dem Bauch würde ich sagen, überholen eher schwierig, aber Das Rennen war nicht schlecht, das wir da hatten. Und Portugal hat ja Tradition in der Formel 1 mit Estoril. Da gab es ja schon legendäre WM-Rennen und auch Kämpfe, Entscheidungen. Ich sage nur 84, Niki Lauda, Alain Prost. Das war das letzte Rennen in Estoril. Das hat ja auch Geschichte geschrieben. Also bei mir willkommen. Ja, warum nicht? Ist mir lieber, als wenn sie wieder irgendwie einen zweiten Las Vegas Grand Prix machen, der jetzt mit dem Looping noch endet oder so. Also das ist dann wenigstens eine richtige Rennstrecke. Mag ein bisschen langweilig sein, aber hat mehr mit der DNA der Formel 1 dann doch zu tun.
Ja, und was ich mich da frage, was ist denn eigentlich mit Deutschland?
Vergessen wir es.
Ja, also da...
Wer soll das warum finanzieren?
Ja, da scheitert es einfach, ne? Das sind einfach die Kosten, die Formel 1 kassiert.
Jetzt kann man fragen,
dann hier nicht.
Die Formel 1 ist in Deutschland, auch in der Gesellschaft, nicht mehr wichtig. Jetzt kann man, ein Formel 1-Fan weint darüber. Wenn man das mal aber nüchtern betrachtet und sieht, wo die Formel 1 hingeht, ich habe ja eben gesagt, sie lassen sich imagemäßig von Karren spannen, von Ländern, die, wenn man unseren Politikern zuhört, einfach nicht dem entsprechen, was unsere Wertevorstellung hergibt, dann muss man sagen, kann man auch stolz sein, dass Deutschland dann nicht mitmacht und keine öffentlichen Mittel in ihr, nur weil man Formel-1-Rennen hat. So populär ist die Formel 1 in Deutschland nicht. Machen wir uns nichts vor. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, da können wir auch jetzt den Kreis schließen, wenn man in dieser Formel-1-Blase sich bewegt, dann denkt man, oh Gott, das ist das Paradies, das Wichtigste überhaupt. Ist es aber nicht. Und deshalb finde ich das ganz gut, dass man in Deutschland nicht alle Hebel und alle Werte, die man am Ende hat, in den Wind schreibt, nur um denen, die schon reich sind und noch reicher werden wollen, praktisch in den Hintern kriecht. Also ich sehe in Deutschland Rennen unter den Umständen nicht.
Gut, Ralf, dann sind wir für heute durch und dann melden wir uns im nächsten Video wieder. Ich denke, da kommt jetzt dann auch zügig was. Dann haben wir auch bald die ersten Testfahrten in Barcelona. Schauen wir mal, was wir da berichten können. Und dann könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen, mir künftig keine Formel 1 Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.
Alles klar. Bis dann. Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.